Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Vor rund 30 Jahren, am 12. Februar 1990, erreichten die Abenteurer Arvid Fuchs und Reinhold Messner nach 2740 Kilometern durch die Eiswüste der Antarktis die McMurdo Bay. Sie waren Ende Oktober zu diesem bis dahin einmaligen Unternehmen gestartet und haben den sechsten Kontinent als erste ohne Hundeschlitten, auf Skiern und nur mit Hilfe von Gleitschirmen bezwungen. Anlass für die Archive, die Antarktis etwas genauer zu betrachten. Kalter Frieden am Südpol heißt eine Sendung, die Vitalis Pantenburg am 1.12.1966 für den Deutschlandfunk verfasste. Von James Cook im 18. Jahrhundert bis zu den Forschungsoperationen im 20. Jahrhundert blieb die Antarktis auch Gegenstand territoriale Ansprüche. Im Anschluss an das DLF-Feature dann ein Gespräch, das Deutschlandradio Berlin 1994 mit Reinhold Messner führte. Zunächst aber die versprochene Reise an den Südpol.
Fern im Süden, sozusagen an der Unterseite unseres Planeten, spannt sich um den Südpol ein Festland fast so groß wie Europa. Antarktika, der sechste Kontinent. Mit den umliegenden Meeren nennen die Geographen diesen Erdteil im Gegensatz zum Nordpolargebiet Antarktis. Er ist die lebensfeindlichste Zone der Erde. Nirgendwo sonst findet sich ein Gebiet, das den Menschen weniger lockt, es zu erobern und sich dort niederzulassen. Ein packeisstarrender, eisberggespickter Randgürtel, ein kilometerdicker Eisschild über dem Land, klirrende Kälte, rasende Stürme, sind seit Urzeiten seine gnadenlosen Verteidiger gegen Entdecker und Forscherehrgeiz, gegen des Menschen Willen, sich zum Herrn über die unzugänglichsten Teile seiner Erde zu machen.
Vor Millionen Jahren standen auf Antarktika dichte Urwälder, fächelten tropische Winde die Wedel der Palmen und Farne. Kohlenlager, Versteinerungen, die man fand, beweisen es. Aber alles Leben erstarrte. Wahrscheinlich verlagerte sich die Achse der Erde, vielleicht durch ein kosmisches Ereignis vom Ausmaß der sagenhaften Sintflut. Schnee und wieder Schnee, in Jahrmillionen zu glashartem, tausende Meter starkem Eis gewachsen, wurden zum Leichentuch für das Paradies des Südlandes.
Antarktika gilt als ein unheimlicher Erdteil. Wie von Geisterhand gepeitscht, rasen urplötzlich Orkane mit 100, 200 oder noch mehr Kilometern in der Stunde über seine gigantische Eiskappe. Bei 50 Grad unter Null oder noch mehr Kältegraden. Wie ein Spuk sind sie ebenso plötzlich wie abgeschnitten und nur knisternde Kälte erfüllt wieder die atemberaubende Stille. Kein wandernder Schatten zaubert Leben in dieses gnadenlose, weiße Nichts. Es ist ohne Konturen und Perspektiven, eine Landschaft voller Grauen und Rätsel. Roald Amundsen, erster Bezwinger des Südpols, charakterisiert sie treffend.
Das Leben in der Antarktis ähnelt dem auf einem toten, dunklen und beißend kalten Stern. 7 Monate hausten wir in einem Eiskeller. 4 von diesen Monaten waren in völlige Nacht gehüllt.
Freilich gibt es auf Antarktika keine Bakterien. Man kennt kein Verfaulen, kein Rosten. Es klingt unglaublich, ist aber wahr. Erkälten kann sich der Forscher in dieser Zone nicht. Doch wehe dem, der sich Erfrierungen zuzieht. Das geht allerdings sehr schnell und schlimm genug, ohne dass man es merkt. Umso erstaunlicher wieder ist das ungemein reiche Tierleben in den antarktischen Meeren. Es wimmelt hier nur so von Meeressäugern und Pinguinen. Als die ersten Großwildjäger sie zum Fangfeld wählten, kochte das Meer vom Getümmel der Wale, wie es in einem zeitgenössischen Bericht heißt. Diesen abenteuerlichen Meerbefahrern war keine See zu wild, keine Fahrt zu weit, um reiche Beute zu machen. Selbst die Gefahr, zwischen gigantischen Eisbergen zermalmt zu werden oder die hier so häufigen Orkane, konnten sie nicht schrecken.
Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird der erste Vorstoß in die sagenhafte Welt des fernen Südens unternommen, ihre Geheimnisse zu ergründen.
Plymouth, Handels- und Kriegshafen der Royal Navy, Marine seiner Majestät des Königs von Großbritannien, Spätsommer 1772.
Zwei ungewöhnliche Schiffe liegen zwischen vielen Handelsweitseglern am Quai. Sie haben einen fast plump wirkenden, hochgezogenen Steven und starke Wände aus altem Eichenholz. Man hat sie eigens gebaut für sehr grobe See und zum Fahren in dickem Eis. Das eine Schiff trägt den Namen Advance, das andere heißt Resolution. Vorwärts streben und Entschlossenheit sollen Sie und Ihre Besatzungen beweisen auf langer, langer Fahrt in nie von Europäern gesehene unbekannte Fern. Dorthin, wo im tiefsten Süden der Erdkugel die Winde sich im Ungewissen verlieren, wo nie befahrene Gewässer sich dehnen müssen, Meere voller Rätsel, Lockungen und Gefahren. Dort liege, glaubten die Griechen, ein geheimnisvolles Südland. Die Terra Australis Incognita.
Captain James Cook ist von seiner Majestät König Georg III. Von Großbritannien dazu ausersehen, die große Expedition in die Südpolarwelt zu führen. Auf seiner voraufgegangenen dreijährigen Weltreise 1768 bis 1771 hatte er sich bereits in den Gewässern um Australien und Neuseeland unvergänglichen Entdeckerruhm geholt. Nun will England wissen, ob nicht noch viel weiter südlich reiche Niemandsländer liegen. Ehe eine andere Seefahrernation kommt, muss über diesen Ländern der Union Jack gehisst, sollten ihre Bewohner der britischen Krone untertan sein. Man musste sich beeilen in diesen Zeiten. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren in den bekannten Erdteilen kaum noch Gebiete ohne weißen Herrn. Cook hat nicht viel Zeit. Er ist im letzten Stadium der Vorbereitungen vor dem Inseegehen. Er allein hat die volle Verantwortung. Die kann ihm niemand abnehmen. Eine sorgsame Vorbereitung ist entscheidend für das Gelingen seines Auftrages. Von den Gentlemen im Admiralsstab ist noch keiner in solchen Gegenden gewesen.
Steuere nur einmal über die 40er Breitengrade südwärts. Mal was gehört von den brüllenden 40ern, den Roaring Forties da unten? Naja, und dahinter ist nichts. Oder vielleicht auch sehr viel. Das soll ich ja gerade herausfinden. Die Admiralität erwartet viel von meiner Expedition und darum braucht man Zeit. Man muss eine Menge bedenken, alles sorgsam überlegen. Zum Beispiel, meine Leute sollen nicht an halb verfaultem Salzfleisch eingehen, wie so mancher brave Seemann in der Flotte an diesem scheußlichen Skorbut. Mal erlebt, wie sie die Zähne reihenweise ausspucken? Dagegen gibt es nur ein wirksames Mittel, richtige Ernährung. Fruchtsäfte nehme ich mit, Sauerkraut, getrocknete Würzkräuter, Obst, alles in Mengen, jawohl.
Die Admiralität weiß, dass sie keinen besseren Seeoffizier auf ihren Schiffen hat als Captain James Cook. Er hatte sich hohe Anerkennung erworben, weil er alles wohl überlegte, bis in kleinste Einzelheiten sorgfältig vorbereitete und nichts dem Zufall überließ. Für die Südmeerexpedition stehen unter seinem Kommando mehrere Naturforscher, unter ihnen der deutsche Dr. Reinhold Forster, ein Naturwissenschaftler. Die Expedition soll so schnell wie möglich über Madeira zum Kap der Guten Hoffnung segeln. Hier ist Proviant zu fassen, die Mannschaft zu ergänzen, als dann Kurs nach Süden zu setzen. Alle neu entdeckten Länder müssen genauestens erforscht und vermessen, alle Aufzeichnungen gemacht werden, die dem Handel und der Schifffahrt Großbritanniens dienlich sein können. Mit den Bewohnern der entdeckten Länder und Inseln sind Freundschaften und Bündnisse zu schließen, damit unsere Kaufleute mit ihnen vorteilhaften Handel treiben können. Ferner sollen sorgsam alle Beobachtungen gemacht und aufgezeichnet werden, die der Kenntnis der Natur förderlich sein können, und dafür ist Forster bestimmt.
Am 13. Juli 1772 gehen die Schiffe unter Cooks Kommando in See. 5 Monate später begegnen sie auf 50 Grad südlicher Breite dem ersten Eisberg. Er ist so groß wie eine ganze Insel, aber nur der Vorreiter einer ungeheuren Flotte aus fantastischen Eisgiganten, die unaufhörlich aus der froststarrenden Welt des Südens kommen. Treibende Eisschollen und Eisfelder umgeben die schwimmenden Tafelberge immer dichter, je höher die Breitengrade werden. Stürme von einer Wucht, wie Cook und seine Leute, viel befahrene Seeleute, sie sonst noch nie erlebten, und reichlich Nebel machen das Vordringen nach Süden von breiten Minute zu breiten Minute beschwerlicher und immer gefährlicher. Aber die gedrungenen Segelschiffe sind sehr eistüchtig und pflügen oder boxen sich tapfer durch.
Nach einem weiteren Monat trägt Cook in sein Schiffstagebuch ein historisches Ereignis ein.
Sonntag, 17. Januar 1773. Während der Wind unverändert aus Ost-Südost wehte, hielt ich genau Kurs nach Süden. Zwischen 11 und 12 Uhr mittags passierten wir den Südpolarkreis, 66 Grad, 30 Minuten südlicher Breite auf 39 Grad, 35 Minuten östlicher Länge.
Engländer sind also die ersten Menschen, die jenseits des antarktischen Polarkreises in eine unbekannte Welt eindringen. Cook hätte jetzt noch 23,5 Breitengrade bis zum Südpol zurückzulegen gehabt. Das sind etwa 2500 Kilometer, ein Fünftel der Strecke, die er von England bis hierher bereits hinter sich brachte. Aber es sollte noch 138 Jahre dauern, bis der erste Mensch seinen Fuß auf den Südpol der Erde setzte.
Captain James Cook, der zähe Brite, gehört keineswegs in die Reihe der Rekordjäger oder ruhmsüchtigen Polstürmer, noch in die Zunft abenteuerfroher Schatzsucher. Er ist ein Mann nüchterner Rechnung, kluger Überlegung und exakter Beobachtungen. Nicht zuletzt war es sein Verdienst, dass einige tüchtige Wissenschaftler an der Expedition teilnahmen, außer Dr. Reinhold Forster, auch dessen Sohn Georg, ebenfalls Wissenschaftler. Die stellten beispielsweise fest, dass das Eis dieser treibenden Eisberge kein Salz enthält. Folglich konnte es nicht aus dem Meerwasser entstanden sein. Es hatte alle nützlichen und heilsamen Eigenschaften frischen, guten Trinkwassers. Es gab nur einen Schluss: Diese Eisberge mussten von einem festen Land stammen. Man wusste aus der Arktis, dass dort die Eisberge mit ebenfalls salzlosem Wasser von den großen Gletschern der Inselländer kommen. Folglich war auch in der Südpolarwelt Land anzunehmen.
Aber Cook fand kein freies Wasser. Bald war ihm im Chaos von Eistrümmern das Risiko für Schiff und Leute zu groß. Er segelte noch einen halben Breitengrad südlicher bis zum 67. Nicht viel mehr als 50 Kilometer. Dann geht er auf Gegenkurs, um aus dem gefährlichen Labyrinth ungeheurer, turmhoher Tafeleisberge und den dichten Feldern aus scharfzackigen Schollen herauszukommen. Captain James Cook ist keiner von denen, die auf gut Seemannsglück bauen. Er geht stets auf Sicherheit. Ein Prinzip, das entscheidend zu seinen hervorragenden Leistungen als einer der Großen in der Entdeckungsgeschichte beitrug. Cook machte also kehrt und segelte zurück nach Norden ins freie Fahrwasser. Dann setzt der Kurs nach Osten, immer entlang dem ungeheuren Gürtel aus treibendem Eis. Vielleicht findet sich doch noch ein Durchschlupf, hofft er, ein Tor zur sagenhaften Terra Australis Incognita, dem rätselvollen Kontinent um den Südpol. Die griechischen Geographen vermuteten 200 Jahre vor der Zeitrechnung dort ein Festland. Sie hielten's mit dem Gleichmaß in allen Dingen und hatten ihre eigene Theorie.
Die göttliche Weisheit fordere, sagten sie sich, dass die Weltkugel im Gleichgewicht schwebe. Daher müsse im Süden ebenso viel Land sein wie im Norden. Dies glaubte man den klugen Griechen nach 2000 Jahren noch. Den Engländern ging es freilich darum, in diesem neuen Erdteil an Schätze und Handelspartner zu kommen, die andere Mächte noch nicht entdeckt hatten.
Auf der Südhalbkugel der Erde beginnt der Winter, wenn bei uns im Norden der Sommer sich ankündigt. Cook verbringt daher die triste südpolare Winterzeit in Neuseeland. Es lockt ihn nicht, im Eise zu überwintern und alles auf ein gewagtes Spiel zu setzen. Er rüstet sich in aller Muße sorgfältig neu aus und geht im November 1773 von Neuem zur Vollendung seiner Erdrundfahrt im fernen Süden in See. Zweimal noch kreuzt er den südlichen Polarkreis. Insgesamt braucht er zu seiner großen Expedition 3 Jahre und 18 Tage. Einen einzigen Matrosen verliert er infolge Krankheit. Nirgends gelingt es Cook, einwandfrei Festland nachzuweisen. Niemals werde je ein Mensch weiter südlich Entdeckungen machen, die von Nutzen sein könnten, ist das Ergebnis, indem er seinen Bericht an den König, seinen hohen Auftraggeber, zusammenfasst.
Statt auf Länder, Inseln, Menschen und interessante Handelsobjekte stößt der berühmte Erdumsegler auf unermesslichen Reichtum an nutzbaren Seetieren in allen Teilen der südpolaren Randmeere. Riesige Wale, wimmelnde Herden von Robben, unzählbare Millionen Pinguine tummeln sich in der eisigen See, bevölkern die felsigen, kahlen Inseln in den Randmeeren, die Cook auf seiner Fahrt entdeckt.
Die Kunde von den unermesslichen Schätzen an Tran- und Pelztieren spornt die Fangräder an, ihre Jagdsegler unverzüglich in das südliche Eismeer zu entsenden. Um die Wende zum 19. Jahrhundert gibt der nördliche Eisozean schon nicht mehr viel her. Man betrieb hier 150 Jahre lang allzu rücksichtslos Raubfang. In unseren Tagen wäre es im Südmeer ebenfalls längst zu Ende, hätte man sich selbst nicht bei Zeiten Fangbeschränkungen auferlegt. Daher blieb die Antarktis Domäne der Großwildfänger.
Maßloser Ehrgeiz, Sucht nach Entdeckerruhm und Ehren lässt die großen Nationen nicht ruhen. Auch die Wissenschaft meldet sich nach Cooks Fahrt, besonders angeregt durch die Berichte der Eismeerfänger. Man muss den geografischen Südpol entdecken, den magnetischen Südpol finden. Riesige weiße Flecken auf dem Globus sind zu tilgen. Der größte dehnt sich in ungeheurem Rund um den Südpol.
Russlands Zar Alexander I. entsendet 1819 bis 21 den baltischen Baron Fabian von Bellinghausen in das südliche Eismeer. Die russischen Schiffe runden, fast genau den Südpolarkreis entlang segelnd, die ganze Antarktis. Sie entdecken die erste Insel, die südlich des Polarkreises liegt. Dahinter breitet sich eisüberwachsenes Land aus, unabsehbar weit verschwimmend in südlichen Fernen.
Antarktika, der südpolare Kontinent, wird zum ersten Mal gesichtet vom Baron aus dem Baltenland und seinen Russen.
Aber viel mehr als eine Ahnung vom Kontinent ist es nicht. Sie betreten das feste Land nicht, noch wagen sie sich weiter vor. Zu tückisch erscheint ihnen diese eisige Welt.
Nach dem Freiherrn von Bellinghausen kommen andere.
Briten unter den Kapitänen Weddell und John Biscoe.
Franzosen unter Admiral Dumont d'Urville.
Amerikaner unter Wilkes.
Erstmals hissen die Entdecker Flaggen und nehmen Land für ihre Staaten in Besitz. Vorerst nur vorgelagerte Inseln. Ehe Fahnen über dem Festland Antarktikas selbst wehen, verstreichen 6, 7 Jahrzehnte.
Neuen Auftrieb in die Südpolarforschung bringt Alexander von Humboldt, der berühmte deutsche Gelehrte. Er hält es für unumgänglich notwendig, den magnetischen Südpol zu bestimmen. Man braucht seinen Ort zum Beispiel, um die Kompasse der Seeschiffe danach einrichten zu können. Die einflussreiche Royal Society überzeugt die britische Regierung von der Dringlichkeit einer großen antarktischen Forschungsexpedition.
James Clark Ross ist für Großbritanniens neues Südpolunternehmen der richtige Mann. 1831 hat er bereits den magnetischen Nordpol erreicht und fixiert. Erebus und Terror heißen seine Schiffe. Starke, umgerüstete Segelfregatten der Navy. Um die Jahreswende 1839-40 erreichen sie die Packeisgrenze. Vorsichtig tasten sie sich an ihr entlang, um einen Durchschlupf zu finden.
Was bislang kein Mensch riskierte, Ross wagt es. Er bricht tollkühn in die Barre ein, hat Glück und windet sich hindurch. Beide Segler geraten oft genug in furchtbare Eispressungen, aber stets arbeiten sie sich wieder frei, dringen unentwegt weiter vor, Meile um Meile. 160 Kilometer bezwingen die todesmutigen Seefahrer in nur 4 Tagen. Ihre Mühe wird belohnt. Kaum können die Griechen auf ihrem Rückzug ans Meer dankbarer ihr Thalata, Thalata ausgerufen haben, als die britischen Südpolfahrer beim Anblick der offenen See jenseits des Packeisgürtels. Roald Amundsen, der spätere Erstürmer des Südpols, schrieb den wagnisfrohen Briten unter Commander Ross das beste Zeugnis aus.
Wenige Menschen haben heutzutage noch das richtige Verständnis für diese Heldentat. Nur wenige begreifen, welch ein Mannesmut, welch Todesverachtung nötig waren, um solch großes Risiko auf sich zu nehmen. Mit 2 schwer lenkbaren Schiffen, nach heutigen Begriffen ungefüge Kästen, fuhren diese Leute bis mitten ins Herz des Packeises. Sie taten damit etwas, was nach den übereinstimmenden Erklärungen aller früheren Polarfahrer den sicheren Untergang bedeuten musste.
Geradenwegs steuerten die Schiffe auf den magnetischen Südpol zu. Neue, maßlose Enttäuschung für die Kühnen.
Land wächst vor ihnen auf in der Ferne. Ewiger Firnschnee, ein Eispanzer von ungeheurer Stärke, bedeckt alles. Himmelhohe, sägenzackige Bergketten tragen gleißende Kronen. Dahinter aber muss der magnetische Südpol liegen. Irgendwo in der Hölle dieser todeskalten, orkanumheulten Eis- und Schneewüste. Aber wie sollen die Seefahrer dorthin kommen?
Unversehens biegt vor den Polarfahrern die Küste fast genau im rechten Winkel südwärts ein. Die Briten folgen ihr immer weiter viele Dutzend Meilen. Eine fantastische Eiswüste dehnt sich zur Rechten, anscheinend ohne Grenze. Das übereiste Festland ist ohne jedes Leben. Auf den vorgelagerten Inseln finden sich zu ungezählten Tausenden drollige Bewohner, halb Fisch, halb Vogel. Die Pinguine, denen man so viele sympathische und fast menschliche Eigenschaften nachsagt.
Eines Morgens sichten die Südeismeerfahrer in der Ferne über einem mächtigen Gebirgsstock eine riesige Rauchtrombe. Wie ein fantastischer Pilz steht sie über dem größten Berg. Sie kommen näher heran und staunen.
Ein 4000 Meter hoher Kegel speit unaufhörlich aus zackigem Kraterrand Flammen und Rauch. Muss nicht dieses eisgepanzerte Land in seinem Innern unheimlich lebendig sein, schließen die kühnen Entdecker.
Erebus, Höllenwächter nach ihrem Schiff, nennt Kapitän Ross den Berg. Für den Kegel gleich daneben trägt er Terror auf seiner Karte ein. Aber dieser Trabant ist erloschen.
Erebus und Terror halten ewige Wacht am Tor zum Südpol. Heute wie ehedem stumme Mahner den Wagemutigen, deren Weg zur Entschleierung der antarktischen Geheimnisse an ihnen vorbeiführt, auf der unendlich mühsamen, gefahrenreichen Leiter zur Ehre und Ruhm.
700 Kilometer können James Ross stolze Fregatten der Wissenschaft noch in der nach ihm benannten Meeresbucht südpolwärts segeln. Dann erleben die Briten ein neues Wunder. Eine Wand, durchweg nicht unter 60 Meter hoch, an manchen Stellen auch an die 90. Wenn sie versuchen würden, gegen die Klippen von Dover anzurennen, der Erfolg wäre genau der gleiche.
Die große Eismauer, vor der James Clark Ross als erster stand, hat nicht ihresgleichen auf der Erde. Heute weiß man, dass ihre Fläche so groß ist wie ganz Frankreich.
Fast 500 Kilometer segelt Ross an der nach ihm benannten Barre entlang. Dann zwingt unüberwindbares Packeis ihn, kehrt zu machen. Er segelt also das halbe 1000 Kilometer wieder zurück.
Die Expedition erreicht ihr Ziel, den Magnetpol, natürlich nicht. Erst 7 Jahrzehnte später werden andere Entdecker, doch ebenfalls Briten, als Erste an diesem Ort stehen und ihn genau einmessen. Das von Ross entdeckte Meer erweist sich später als die weiteste Einbuchtung in die antarktische Festlandmasse. Von hier sind es bis zum geografischen Pol nur noch 1300 Kilometer. Daher werden die todesmutigen Polarstürmer zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihre Basislager an den Flanken der Ross-Barre errichten.
Ein ganzes Menschenalter verstreicht nach James Clark Ross' Fahrt, ehe wieder Forscher kommen, um der südpolaren Sphinx ihre Geheimnisse zu entreißen. Belgier und Australier, Amerikaner und Schweden, Deutsche und Franzosen, Norweger und Neuseeländer. Ihr Einsatz verlangt immer das eigene Leben. Die Antarktis hält viel wirksamere Wehrwaffen gegen die menschlichen Eindringlinge bereit als die Welt um den Gegenpol, die Arktis. Heulende Schneestürme von unerhörter Stärke, Nebel, Eis, immer wieder Eis und klirrende Kälte. Meer und Land und Eis führen in die Irre, Fata Morganen narren die Eindringlinge.
Das Festland Antarktika ist mit 12-13 Millionen Quadratkilometern die größte Wüste der Erde. Auch heute gibt es noch nicht von allen Küstenstrichen verlässliche Karten. Der 6. Kontinent ist also etwas größer als Europa. Doch wie wenig weiß man von der Antarktis, die völlig unter der Herrschaft der Eiszeit steht?
Wie oft haben die Forscher in mühseliger, gefahrenvoller Arbeit eine neue Küstenlinie festgelegt, in ihre Karten eingetragen. Stolz verkünden sie die Entdeckungen neuen Landes. Aber die Antarktis ist tückisch. Sie weiß ihre Geheimnisse zu hüten, genauer mit Eis zu tarnen. Ein anderer kommt, misst mit dem Senkblei oder heute mit dem Echolot nach. Der Vorgänger maß hier vielleicht kaum 50 Meter. Das Instrument des Nachfolgers stößt nicht einmal bei 2000 Meter auf Grund.
Heute weiß man die Ursache. Hätte jener eine Bodenprobe heraufgeholt, dann wäre es ein Stück Eis gewesen. Der Grund war also nur Eissockel, der sich inzwischen loslöste, kalbte, wie es heißt, und nun als Berg aus lauter Eis im Südpolarmeer trieb.
Mehr als ein halbes Jahrhundert ruht seit der Entdeckerfahrt von James Clark Ross die Südpolarforschung. Das Risiko ist zu groß, die Ergebnisse erscheinen zu gering. Nur die Großwildfänger des Meeres stoßen immer wieder vor in den tiefen Süden. Sie jagen Wale und Robben wegen des begehrten Tarns. Den verbrennt man damals noch in Lampen.
Erst 1895 setzen die ersten Südpolfahrer ihren Fuß auf das antarktische Festland. Die Nordmänner Karsten Borch-Grewing und Kapitän Christensen. 1898 überwintern die ersten Menschen unter Borch-Grewing im Eis des fernen Südens.
Nach der Jahrhundertwende gehen größere wissenschaftliche Expeditionen in die Antarktis. Es gilt, zahlreiche Fragen auf vielen Forschungsgebieten zu lösen. Am wichtigsten sind die Erkenntnisse und Zusammenhänge in der Meteorologie und in der Geophysik. Die Pole der Welt gelten als Hauptherde des Erdmagnetismus. Doch das Feld der Forschung ist weiter gespannt, interessant nicht nur für die Wissenschaft, auch für die praktische Anwendung, zum Beispiel Geologie und Gletscherkunde, Astronomie und Biologie, Ozeanographie und Geomorphologie, Tier- und Pflanzenkunde, Geomedizin und Geographie, Erdmagnetismus und Polarforschung. Betätigungsfelder genug auf vielen Gebieten und auf lange Sicht.
Zu Beginn unseres Jahrhunderts war der geografische Südpol immer noch nicht erobert. Am magnetischen Südpol steht im Dezember 1908 der Engländer Davis als erster. Man schreibt das Jahr 1910. Im Jahr zuvor hatte Peary, der Amerikaner, als erster den Nordpol erreicht. Wenigstens behauptete er es, denn exakt zu beweisen vermag Peary es nicht. Nun will England seinen Union Jack am Pol über der noch unbezwungenen eisfeste Antarktis aufpflanzen. Kapitän Robert Falcon Scott, bewährter britischer Polarforscher, übernimmt den ehrenvollen Auftrag, nachdem sein Landsmann Sir Ernest Shackleton nur noch 180 Kilometer vor dem Südpol am 9. Januar 1909 kehrt machen musste. Scott bekommt die beste Ausrüstung, die tüchtigsten Leute mit, die Großbritannien zu dieser Zeit geben kann.
Sind schon die Eisgewalten der Antarktis unberechenbare, furchteinflößende Gegner für die Briten? Weit schlimmer ist die Konkurrenz.
Besorgnis packt Scott und seine Gefährten, als die böse Ahnung ihnen zur Gewissheit wird. Polar erfahrene, zähe Nordleute sind ebenfalls auf dem Marsch zum Südpol. Ihr Führer ist Roald Amundsen, als Arktisfahrer schon erfolgreich und weltberühmt. Peary nahm dem ehrgeizigen Norweger den Lorbeerkranz der Nordpoleroberung weg. Nun bleibt ihm nur noch, den Südpol zu bezwingen.
Fast zur gleichen Zeit marschieren beide Antarktis-Expeditionen los. Amundsen mit 4 Begleitern und mehreren Hunden, Scott ebenfalls mit 4 Begleitern, aber die Engländer müssen ihre schweren Schlitten im Mannschaftszug mühsam selbst ziehen. Ein schweres, entscheidendes Handicap. Beide erreichen den Pol, doch einer nur kann den Ruhm beanspruchen, der Erste zu sein.
Amundsen pflanzt am 15. Dezember 1911 nach einer bis heute von niemand erreichten schnellen Schlittenreise die blau-weiß-rote Balkenkreuzflagge Norwegens am Pol auf. Typisch für Roald Amundsen ist sein Bericht über dieses Ereignis.
5 raue, vom Frost mitgenommene Fäuste griffen nach der Schlittenkufe, hoben die wehende Fahne hoch und steckten sie gemeinsam in den Firn, als die einzige und erste auf dem geografischen Südpol. Liebe und Stolz leuchteten aus 5 Augenpaaren, als sie sich in der frischen Brise entfaltete und hell knatterte. So pflanzen wir dich, du liebe Flagge, am Südpol auf und geben der Ebene, in der der Pol liegt, den Namen König Haakon des 7. Land.
Robert Falcon Scott, der tapfere Brite, stand ebenfalls am Pol, doch 4 Wochen nach Amundsen, als Zweiter.
Maßlos war die Enttäuschung der todgeweihten Engländer. Scott hielt sie im Tagebuch fest, das sich später bei seiner Leiche fand.
Dienstag, 16. Januar 1912. Lage 68, Höhe 2970 Meter. Das Furchtbarste ist eingetreten, das Schlimmste, was uns widerfahren konnte. Wir erblickten vor uns einen schwarzen Fleck. Ein natürliches Schneegebilde war das nicht. Das sahen wir nun bald. Es war eine Flagge. Ein Lagerplatz, Schlittengleise, Schneeschuhspuren, viele, viele Hundepfoten. Die Norweger sind uns zuvorgekommen. Amundsen, der Erste am Pol.
Jahre um Jahre vergehen. Längst hat der Schnee die Spuren der Polstürmer verweht. Winde und Eis, das Dunkel langer Winternacht und die flammende Aurora Australis, das Südlicht, beherrschen wieder den Kontinent. So liegt er schon Millionen Jahre ohne Leben da, umbrandet vom wildesten Teil des Weltmeers, den Südzonen des Indischen, Atlantischen und Stillen Ozeans, verteidigt von den stärksten Packeisbarrieren der Polarwelt.
Nach dem Ersten Weltkrieg zieht eine neue Zeit auf, charakterisiert durch wirkungsvolle Hilfsmittel, die der rasche Fortschritt der Technik bietet. Die Forschung kann sich nunmehr der Luftfahrzeuge und Funktechnik bedienen. Mühelos tragen, von dröhnenden Motoren vorwärts getrieben, Flugzeuge den Forscher über völlig unzugängliche Gebiete. Aus der Vogelschau, aus einigen tausend Metern Höhe eingesehen, liegen Meer und Land unter den Beherrschern der Luft. Sie breiten sich gleich einer ungeheuren Landkarte ringsum, während die Männer auf behaglichem Polstersessel im wohltemperierten Raum sitzen, beobachten, fotografieren, aufzeichnen.
Fast scheint es so, als wären Südpolarreisen nunmehr beinahe risikolose Spazierfahrten, vergleicht man sie mit den maßlosen Strapazen, die vergangene Generationen auf sich nehmen mussten. Durch den erdüberspannenden Funk sind die Forscher jederzeit von jedem Punkt aus mit jedem beliebigen Ort der Welt verbunden. Neue, nie zuvor geahnte Möglichkeiten eröffnen sich den Männern, die der Wille zum Entdecken und Erforschen zu neuen Unternehmungen in die eisige Polarwelt treibt. Noch gibt es genug Geheimnisse. Doch vorerst lockt mehr die Beute aus dem eisig-kalten stürmischen Südpolarmeer, die schnell großen Gewinn verheißt. Wale.
Erst sind es Engländer und Amerikaner, dann folgen ihnen die Norweger. Diese modernen Wikinger bringen eine neue, geniale Erfindung ein. Sie schleudern ihre Harpunen aus Kanonen gegen die speckreichen Walkolosse. 1893 löst ein norwegischer Schütze in der Antarktis den ersten Schuss gegen einen 120 Tonnen Blauwal. Seitdem kreuzen während des Südpolarsommers Flotten kanonenbestückter Jagdschiffe in den Fanggründen vor den Küsten des sechsten Kontinents. An Großwalen die reichsten der Welt.
Jahr für Jahr hallt der Donner der Harpunengeschütze zwischen Dezember und März über das eiskalte Südmeer. Viele Tausende großer Seesäuger müssen ihr Leben lassen, damit man an ihren begehrten Speck kommt. Daraus wird Öl gewonnen, der wichtigste Rohstoff für Margarine. Heute kann man alles vom Wal verarbeiten und gebrauchen.
Die Nordmänner bekommen alsbald scharfe Konkurrenz aus Japan, England und den Vereinigten Staaten, aus Deutschland, Panama und Argentinien, neuerdings auch aus Russland. Alle jagen mit dem Harpunengeschütz. Alle brauchen mit einem Male Inseln und Küstenplätze mit gut geschützten Naturhäfen für ihre Fangstationen. Die ersten Flaggen werden gehisst, Hoheitsansprüche gestellt. Da kommen die Norweger mit einer neuen Idee. Sie erfinden die schwimmende Kocherei, das Fabrikschiff, und beweisen den erstaunten Konkurrenten, dass man keine Stationen an Land mehr braucht. Das war 1906. 1925-26 wendet die norwegische Walfangflotte ihr klug erdachtes Verfahren an. Die erlegten Wale werden durch ein großes Tor am Schiffsheck über das Slip, eine schiefe Ebene, auf das Schlachtheck gehievt. Geschickte Männer brauchen jetzt kaum mehr als eine Stunde, um einen 12 Tonnen schweren Walkoloss bis auf den letzten Knochenrest zu verarbeiten.
Wann wird der letzte Wal getötet? Als Margarine und Büchsenfleisch verzehrt, als Dünger über Äcker verweht sein. War es nicht so in der Nordpolarwelt gegangen, mit noch größeren Seesäugetieren, den Grönlandwalen, die doppelt so schwer werden wie die Blauwale?
Man weiß es nicht. Und zwar verpflichten sich die am Walfang beteiligten Nationen, nicht mehr Wale zu töten, als jährlich zuwachsen. Bei weiser Beschränkung und sorgsamem Überwachen könnte dieser Segen des Meeres unerschöpflich sein. Die Praxis sieht heute leider etwas anders aus.
Bis Mitte der 20er Jahre war die Antarktis Domäne der Walfänger. Abgesehen von den Polstürmern Amundsen und Scott und mehreren anderen, ebenso wagemutigen und wissensdurstigen Forschern, die deutschen Filchner und von Drygalski gehören dazu, blieb man vor und an der Küste des antarktischen Festlandes. Die entscheidende Wendung brachte das Flugzeug. Es wurde zum wichtigsten Hilfsmittel der Forschung.
Sir Hubert Wilkins steuert 1928 als erster eine Maschine über die Antarktis. Zwei Jahre zuvor hatte der wagemutige Australier im Non-Stop-Flug den nördlichen Eisozean von Alaska über den Nordpol nach Spitzbergen bezwungen. Im Januar 1929 unternahm er mit seinem Gefährten Ben Eielson den zweiten Antarktisflug. Weit besser gerüstet greift nach Wilkins eine neue Generation Forscher die Eiswelt der Antarktis an. Das erfordert enorme Mittel. Einige moderne Flugzeuge kosten fast allein so viel wie früher eine ganze Expedition. Welcher Mäzen könnte heute noch solche Unternehmen finanzieren?
Aber jetzt braucht der Forscher sie nicht mehr. An die Stelle privater Stifter treten große reiche Staaten, die USA zum Beispiel. Ihr Polarheld wird Richard Evelyn Byrd, Konteradmiral der amerikanischen Flotte. Er rundet 1926 mit einem Eindecker als erster den geografischen Nordpol. Nach Wilkins Pionierflügen will er den Südpol ebenfalls mit einem Flugzeug bezwingen, aus der Luft das Sternenbanner einpflanzen. Vier Schiffe, vier Flugzeuge, 82 Teilnehmer, eine ganze Siedlung von Fertighäusern. Das ist die größte und bestausgestattete Expedition, die je zum Südpol ging.
Byrds erste große Südpolarexpedition rollt 1928-29 ab, wie im Programm vorgesehen und ohne Zwischenfälle. Die Schiffe legen in der Walbucht des Rossmeeres an. Noch ehe man die Fertighäuser montiert, steht der erste von drei großen Funkmasten, gibt Byrd durch den Äther den ersten Exklusivbericht an einen Zeitungskonzern. Hundegespanne heulen um die Wette mit Motorschlitten und Traktoren beim Landen der Ausrüstung.
Der Admiral geht auf Sicherheit. Er macht erst Probeflüge, bevor er zum Pol startet. Dann verstaut er die Maschinen zum Winterschlaf in Hangars unter dem Eis. Eisstürme heulen über die Polstadt Kleinamerika hin, Monat um Monat, während des ganzen antarktischen Winters. Die wissenschaftlichen Arbeiten ruhen jedoch nicht. Jeder hat seine ihm zugedachte Aufgabe. Die Männer registrieren das Wetter, messen Dicke, Temperatur des Eises, zeichnen erdmagnetische Beobachtungen auf, rechnen und berechnen vielerlei. Jedem hat Byrd ein gerüttelt Maß an Arbeit zugeteilt. Das muss einer haben in der Eiswüste, damit der Polarkoller ihn nicht packt, er nicht durchdreht und den anderen das Leben zur Hölle macht.
Little America ist kein primitives Barackenlager wie frühere Polarstationen, sondern eine kleine Stadt mit allem Komfort, mit reichlich Abwechslung, allerdings ohne Frauen.
Südpolarsommer 1929. Die dreimotorige Maschine nach Byrds Freund, Floyd Bennett genannt, zieht, überlastet durch übervolle Tanks und umfängliche Notausrüstung, polwärts, Kurs Süd. Der vorgeschobene Wetterposten bei Kilometer 585 südlich Little America hat für diesen 28. November gute Chancen für den Polflug prophezeit. Pilot ist der Nordmann Bernd Balchen, heute General außer Diensten der amerikanischen Luftwaffe. Hauptmann McKinley bedient Luftbildkamera und Filmgerät. Sie hatten bald das Axel-Heiberg-Massiv vor sich, wo Amundsen hinaufkletterte 20 Jahre vorher. Um seine Höhe zu erreichen, werfen sie alle Lebensmittel ab. 400 Pfund zu schwer, schätzt Balchen seinen Vogel. Byrd vertraut mehr auf seine Maschine und auf seinen guten Stern. Soeben noch, wirklich um Haaresbreite, springt die gute Floyd Bennett über den Sattel eines Einschnittes. Byrd bestimmt ihn im letzten Augenblick zum Einflug in die Eishochfläche.
Nach dem Luftsprung über die Axel-Heiberg-Kette zieht die Maschine über die antarktische Hochebene, 3000 Meter über dem Meer. Ein sinnverwirrendes, gleißendes Nichts dehnt sich unter den Fliegern aus, ohne Grenze, ohne Konturen. Vibrierte nicht die Nadel ihres Geschwindigkeitsmessers um die 150-Kilometer-Marke, so könnte man glauben, die Maschine käme nicht einen Meter voran.
In atemloser Spannung sitzen derweil die Kameraden in Kleinamerika vor den Lautsprechern. Über den Funk nehmen sie teil am Flug. Jede halbe Stunde ist ausgemacht, gibt die Bordstation Meldung.
29. November, 1.14 Uhr. Funkspruch an Little America. Pol soeben überflogen. An Bord alles wohl.
Ein, zwei Stunden später weiß es die ganze Welt. Admiral Byrd umrundete als erster den Südpol in einem Flugzeug. Das Sternenbanner weht inmitten der Antarktis. Auf dem Ziel kühnster Wünsche ehrgeiziger Polstürmer, an dem es nur eine Himmelsrichtung gibt, Norden.
In wenigen Stunden erfährt die Öffentlichkeit von einem Ereignis welthistorischer Bedeutung, dank dem erdumspannenden Funknetz. Früher hätte man mindestens doppelt so viele Monate gebraucht. Die Expeditionsschiffe mussten erst in irgendeinen Hafen gelangen, um den Telegraph spielen zu lassen.
19 Stunden in der Luft genügten für einen Flug Little America Südpol und zurück. Amundsen brauchte 99 Tage und hatte noch sehr viel Glück.
Richard Evelyn Byrds Flugexpedition zum Pol blieb nicht seine einzige in die Antarktis.
1933-34 unternahm er die zweite,
1939-40 die dritte,
1946-47 die vierte Flugexpedition.
Das war die Operation High Jump, ein Forschungsunternehmen der amerikanischen Marine. So groß angelegt, so reichlich ausgestattet, wie die Welt zuvor noch keine Expedition erlebte. 13 Schiffe gehörten dazu, darunter ein Flugzeugträger, ein Eisbrecher und ein U-Boot. Mehrere Staffeln von Wasser- und Landflugzeugen standen zur Verfügung. 4000 Mann zählte das Personal, darunter 300 Fachwissenschaftler. Operation High Jump arbeitete nur 2 Monate im südlichen Eismeer.
Was war das Ziel der amerikanischen Marine im ewigen Eis der Antarktis, im lebensfeindlichsten Gebiet der Welt? Entdeckungen machen, Land aus der Luft vermessen, hieß es. Und was fanden die Wissenschaftler? 4 neue große Meeresbuchten, 15 namenlose Inseln, nie gesehene Gebirge mit 5000 Meter hohen Gipfeln. Die Amerikaner entdeckten sogar eine Oase, eine schneefreie Landschaft mitten im panzerkilometerdicken Eises. Offene Seen lagen darin eingebettet, vielleicht Folgen vulkanischer Tätigkeit. Die deutsche Schwabenland-Flugexpedition hatte schon 1938-39 offene Stellen entdeckt. Sie fing Land von majestätischer Schönheit in Luftbildreihen ein und kartografierte auf diese Weise 600.000 Quadratkilometer.
Vielleicht finden sich im Innern der Antarktis Naturschätze. Mineralien, allerlei Erze, Kohle, Öl oder gar Uran für Kernenergie. Das macht die Antarktis interessant nicht nur für die Vereinigten Staaten. Staaten auf der südlichen Erdhälfte, die der Antarktis zugewandte Küsten haben, erhoben nun Ansprüche auf Sektoren nach dem Beispiel der Nachbarn des Nordpols nach dem Ersten Weltkrieg in der Arktis. Australien und Neuseeland, Chile und Argentinien, Großbritannien und Norwegen, Frankreich und die Vereinigten Staaten möchten Anteile haben. Die Sowjetunion macht geltend Fanginteressen, Ansprüche auf antarktisches Land aus den Entdeckungen der Forschungsexpedition des baltischen Barons Fabian von Bellinghausen 1821.
Mit mindestens gleicher Berechtigung könnte sich ein halbes Dutzend weitere Interessenten melden. Japan und Belgien, Südafrika und Schweden, Holland und Panama und warum nicht schließlich auch Deutschland.
Deutschland entsandte kostspielige Expeditionen unter Filchner und von Drygalski, die vorzügliche wissenschaftliche Arbeit leisteten. Deutschland beteiligte sich mit einer eigenen modernen Flotte vor dem letzten Krieg am Walfang und entwickelte bahnbrechende Verfahren zu rationellster Verwertung der Wale.
Zweifellos das meiste zur Erforschung der Antarktis haben seit Beginn der durch die Technik bestimmten Phase, also nach dem Ersten Weltkrieg, die Amerikaner beigetragen. Die USA lehnen die Sektorenaufteilung ab. Nach Washingtons Vorschlag sollte man den 6. Kontinent der Verwaltung der Vereinten Nationen unterstellen. Viele Staaten stimmen ihm zu.
So blieb der 6. Kontinent vorerst Terra Nullius, der einzige Erdteil ohne Herren. Die Karten weisen immer noch die weißen Flecken unerforschter Zonen auf. Daher wurde auf die Antarktis der Hauptteil der Forschungsaufgaben angesetzt, die für das 3. internationale geophysikalische Jahr 1957-58 vorgesehen waren.
Im Juli 1955, 2 Jahre vor Beginn dieses großen Forschungsprojekts, trafen sich Delegierte vieler Nationen in Paris, um die Planung für einen gemeinschaftlichen Einsatz im Südpolargebiet festzulegen. Professor Georges Lachavère, Frankreich, den das Komitee für das 3. internationale geophysikalische Jahr mit der Leitung der Konferenz über die gemeinsame Erforschung des 6. Kontinents beauftragte, sagte damals:
Meine vornehmste Aufgabe sehe ich in der Koordinierung der zahlreichen Beteiligten und Aufgaben. Bitte helfen Sie mir dabei. Lassen Sie die politischen und wirtschaftlichen Aspekte, die Ihre Regierungen mit der Erforschung der Antarktis verbinden mögen, zugunsten reiner wissenschaftlicher Arbeit in den Hintergrund treten. 11 Nationen gaben inzwischen ihre feste Zusage, sich zu beteiligen und die beträchtlichen Mittel, unerlässliche Voraussetzung für den Erfolg, bereitzustellen. Es sind Argentinien, Australien, Belgien, Chile, Frankreich, Großbritannien, Japan, Neuseeland, Norwegen, die Sowjetunion, Südafrika und die Vereinigten Staaten Nordamerikas. Großbritannien, die Sowjetunion und die USA übernehmen die Erforschung des Innern der Antarktis. Die übrigen Länder legen feste Stationen am Saum des Festlandes an oder entsenden kleinere Expeditionen auf das Inlandeis nahe der Küste.
Dank der klugen und diplomatischen Leitung des Franzosen Lachavère blieben die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Nationen an der Antarktis völlig im Hintergrund. Alle waren offenbar ehrlich bemüht, auch die Gegner im weltpolitischen Kräftespiel, im Geist eines sonst nicht üblichen Einvernehmens ihren Beitrag zu leisten, um die weißen Flecken auf den Karten des sechsten Erdteils zu tilgen und seine Geheimnisse zu enträtseln.
Im antarktischen Sommer 1956-57, bei uns ist es zu dieser Zeit Winter, bezogen die Forscher der beteiligten Nationen ihre Ausgangsstellungen an den Küsten der gigantischen Eisfeste Antarktis zum Angriff auf die letzte große geografische Unbekannte der Erde. Es wurde ein loyales Zusammenspiel aller Beteiligten, eine Art Idealkonkurrenz unter Forscherteams vieler Nationen, wie die Welt es nie zuvor erlebte.
Als das internationale geophysikalische Jahr zu Ende ging, konnte man eine stolze Bilanz machen. 12 Länder hatten sich mit mehr als 60 Stationen, einigen tausend Wissenschaftlern und zahlreichen Hilfskräften beteiligt. Die Fülle des Materials ist so groß, dass man mit der Auswertung voraussichtlich erst 1968, also nach 10-jähriger Arbeit, fertig sein kann. Eine der wichtigsten Fragen kann bereits als geklärt gelten: der Umfang der Eismasse, die auf Antarktika lastet.
Das jahrmillionenalte Eis entspricht einer Menge von 40 Millionen Kubikkilometer. Sie reicht beinahe Asien mit einer einen Kilometer starken Eisschicht zu bedecken. Würde Antarktikas Eis zu Wasser, müsste der Spiegel des Ozeans sich um 60 Meter heben. Sämtliche Hafenstädte, riesige Teile der Kontinente wären dann überflutet. Das sind verheerende Aussichten. Aber die Wissenschaftler fanden keinerlei Anzeichen für ein Abschmelzen des antarktischen Eisschildes.
Die Gefahren, denen der Mensch in dieser unwirtlichsten Zone der Erde ausgesetzt ist, sind unverändert geblieben. Freilich kann er ihnen heute wirksamer begegnen als in der klassischen Phase der Polarforschung, die mit dem Beginn der 20er Jahre abschließt. Das Klima Antarktikas ist allem menschlichen Leben feindlich. Das Klima loyaler Zusammenarbeit zwischen den Teams aller beteiligten Nationen dagegen ist und bleibt vorbildlich. Die Forschungsarbeiten werden in kleinerem Umfang fortgesetzt. Zugleich verpflichteten sich alle Staaten, territoriale Ansprüche vorerst ruhen zu lassen. So werden denn die eigentlichen Herren der Antarktis die gleichen bleiben, die ihre Natur bestimmten. Ewiges Eis und ständige beißende Winde, geringste Sonneneinstrahlung und grimmige Kälte.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Kalter Frieden am Südpol, ein Feature von Vitalis Pantenburg. Erstsendung im DLF am 1.12.1966. Am 29. Januar 1994 gab der Mann, der gemeinsam mit Arvid Fuchs die Eiswüste als erster ohne Hundeschlitten auf Skiern und nur mit Hilfe von Gleitschirmen durchquerte, Deutschlandradio Berlin ein Interview. Reinhold Messner über Grenzgänge, Bewährungen in der Not und Reisepartner.
Reinhold Messner, bekannt durch viele Aufsteigungen und auch Durchquerungen. Was ist eigentlich das Letzte, was Sie hinter sich haben, Herr Messner?
Also jetzt bin ich ein Durchquerer geworden. Die Aufstiege liegen hinter mir, wobei ich natürlich auch weiterhin auf die Berge steige. Aber meine großen Projekte, das, was mich ausfüllt, das, was mich beschäftigt, was ich plane, sind Durchquerungen. Und das ganz große nächste Projekt ist der Versuch, von Sibirien über den Nordpol nach Kanada zu kommen, unsupported, ohne Hilfe von außen, sozusagen über das ganze arktische Backeis, ohne je vom Flieger unterstützt zu werden.
Und das ganz alleine?
Nein, alleine nicht. Alleine wäre das relativ langweilig und die Einsamkeit wäre dann wahrscheinlich eine so schwere Belastung, dass ich mir das nicht antun will, abgesehen davon, dass es im arktischen Backeis auch die Eisbären gibt, die sehr gefährlich sind. Und allein kann ich ja nicht Wache halten in der Nacht. Ich muss ja auch ab und zu schlafen. Mhm. Wir werden das zu zweit machen.
Haben Sie durch diese bisherigen Durchquerungen und Aufstiege Dinge kennengelernt, die Sie sonst nicht erfahren hätten?
Ich glaube ja. Ich behaupte, ob ich dabei zu weit gehe oder nicht, ist schwer nachzuweisen, aber ich behaupte wenigstens, dass ich bei meinen Grenzgängen in den letzten 25 Jahren entschieden mehr gelernt habe als in all den Schuljahren bis zur Universität, dass ich draußen in der Wildnis, wo alle Masken fallen und wo ich eben mit dem Rücken oft zur Wand stehe, klarere Erkenntnisse auch geschöpft habe als beim Spazierengehen durch die Stadt oder auch beim Arbeiten in der Stadt. Und ich habe gerade in meinem letzten Buch Credo eines Grenzgängers, versucht, diese Erfahrungen auch darzulegen und sie zur Disposition zu stellen. Ich behaupte nicht, dass das die Wahrheit schlechthin ist, sondern ich sage nur, das ist eine Erfahrung, die am Rande des gerade noch Machbaren gemacht worden ist und die für mich mehr zählt als Erfahrungen eben auf normalen Breiten, wo wir uns alle verstecken. Wir alle geben uns vor den anderen anders, als wir wirklich sind.
Könnten Sie es vielleicht mal an einem Beispiel deutlich machen?
Gerade die Antarktis zum Beispiel. In der Antarktis hat es Spannungen gegeben und wir haben uns beide den Streit nicht erlaubt. Wir hatten beide eine Wut, der Fuchs auf mich und ich auf ihn, weil wir anderer Meinung waren in der Logistik. Und weil wir beide durchkommen wollten, haben wir ein Zusammenarbeiten gefunden, das, ich würde sagen, von der Harmonie her und auch von der Toleranz her im Rückblick für mich vorbildlich war. Und ich bin heute sehr traurig, dass gerade diese Geschichte in der Öffentlichkeit nicht ausdiskutiert wurde. Das musste ich dann später so schreiben. Aber die Medien wollten es genau umgekehrt. Die Medien wollten einen sozusagen Boxerstreit in der Antarktis haben. Wenn der stattgefunden hätte, dann hätten wir uns gegenseitig umgebracht. Mit Sicherheit wären wir nicht durchgekommen. Niemand hat diesen Gedankengang geschöpft und gefragt, also was hat die Leute eigentlich, diese beiden Leutchen am Ende der Welt bei 40 Grad minus 90 Tage unterwegs, bewogen, trotzdem zusammenzubleiben, obwohl von der Geschwindigkeit her die Harmonie nicht da war. Die Harmonie haben wir uns sozusagen als kulturelle Erfahrung und als kulturelle Grundlage geschaffen, damit wir durchkommen. Zwei Menschen, die das gleiche Ziel haben, sind zu vielen Kompromissen bereit und sind auch human zueinander, um den anderen zu stützen, um den anderen glücklich zu machen, dass er weiterhin mitmachen kann. Ich kann mit einem Partner, der völlig unglücklich ist, nichts tun. Der gibt auf, der legt sich hin, der sagt, ich will ich nicht mehr.
Also ein Stück Selbstdisziplin gehört dazu.
Das auch. Zu solchen Reisen gehört Selbstdisziplin dazu, gehört die Fähigkeit dazu, wenn man auch oft hingefallen ist, wieder aufzustehen. Erfolgreich wird auch der, der öfter aufsteht als andere. Zu einer solchen Erfahrung gehört die Besessenheit dazu, sich ganz in eine Geschichte zu verlieben. Zu einer solchen Geschichte gehört dazu, dass ich ihr einen Sinn einhauche. Ich bin heute der Meinung, wir geben den Sachen, den anderen Personen, den Ideen und den Daten Sinn. Und im Grunde wachsen alle meine Grenzgänge im Kopf. Die werden als Idee geboren, dann wachsen sie sozusagen wie ein Kind im Bauch einer Mutter aus. Ich bin schwanger mit meiner Idee. Dann wird sie realisiert. Und nur wenn ich vorher bei der Planung, beim Ideieren Sinn hineingelegt habe in dieses nutzlose Tun. Das ist ja scheinbar ein Widerspruch, nicht? Ich sage, mein Tun ist nutzlos, aber ich mache es mir zum sinnvollsten Tun meines Lebensabschnittes, während ich unterwegs bin. Dann bin ich bei der Ausführung stark. Dann habe ich die Motivation, die mich auch über Wochen, über Monate, trotz der Kälte, trotz der Anstrengung, trotz der Verzweiflung manchmal trägt.
Herr Messner, Sie haben vorhin gesagt, Sie können sich nach den Durchquerungen solch große Projekte für sich nicht mehr vorstellen. Was kann aber danach für Sie noch kommen? Ich kann Sie mir in einem normalen Beruf, normal in Anführungsstrichen, eigentlich gar nicht vorstellen.
Es sollte mir der Nordpol gelingen, das Projekt, das ich am Beginn angesprochen habe, eben die Überquerung des arktischen Packeises, dass ich noch ein oder zwei Wüstenprojekte versuche. Aber meine Zeit ist begrenzt. Ich bin nächstes Jahr 50 Jahre alt. Also wenn ich zum Nordpol aufbreche, bin ich 50 Jahre alt. Dann glaube ich, habe ich noch die psychophysische Ausdauer, das zu schaffen. Von der Spannkraft her, von der Schnellkraft her brauche ich nicht mehr die, die ich in den Dolomitenwänden gebraucht habe. Am Nordpol ist eher Ausdauer gefragt, psychische Ausdauer vor allem. In der Wüste gilt das Gleiche, aber mit 60 kann niemand mehr die Wüste Gobi durchqueren oder auch nicht mehr den Everest und die Sauerstoffmaske besteigen oder auch nicht mehr zum Südpol laufen. Und ich möchte nicht sozusagen als begrenzt, weil älter werdender Mensch sozusagen an diesen absolut schwierigen Projekten haften und hängen bleiben. Ich bin bereit, dann meine Ziele kleiner zu stecken und kleiner zu stecken. Erfahrungen in menschlicher Hinsicht kann ich auch dann noch machen.
Reinhold Messner, ein Grenzgänger im Gespräch. Entnommen einer langen Nacht im Deutschlandradio Berlin, gesendet am 29.01.1994. Die Fragen stellte Renate Schönfelder. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.